Und dann war die Vorgabe von vornherein schon, am Sonntagabend treffen wir eine Entscheidung, welches Business wir aufbauen wollen. Und am Montag muss jeder kündigen. Wer am Montag nicht kündigt, der darf nicht dabei sein.
Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, selbst in Deutschland ist Aktiensparen jetzt auf dem Weg zum Volkssport. Eine neue Generation hat das Telekom-Aktientrauma hinter sich gelassen. Sie will jetzt endlich weg von Negativzinsen, langweiligen Lebensversicherungen und Bausparverträgen. Sie setzt auf ETF-Sparpläne statt auf Sparbücher, zockt auch mal mit Derivaten, Kryptowährungen und glaubt nur noch bedingt, dass die Rente künftig sicher und das Renteneintrittsalter stabil ist, obwohl das Bundeskanzler Olaf Scholz bis heute wieder besseres Wissens behauptet. Dieser Trend ist der Freund von Online-Brokern und Robo-Advisern, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er hatte in der Grundschule ein bisschen Mühe mit der Konzentration, wurde beim Windsurfen auf der Nordsee zum Alpha-Tier, stieg bei Goldman Sachs zum Super-Alpha-Tier auf, ist auch mal 8 von 10 Tagen genervt und kann nicht schlafen, versuchte sich zwischendurch als Kissenverkäufer, spielte zusammen mit neuseeländischen Profis um die deutsche Rugby-Meisterschaft und glaubt, dass gelassene Besessenheit und Joggen mit Kinderwagen zum Erfolg führt. Erik Potzuweit gründete Ende 2014 Scalable Capital. Der Online-Broker und Vermögensverwalter ist heute weit über 1 Milliarde wert, hat 500.000 Kunden, verwaltet rund 3 Milliarden Euro, expandiert laufend in neue Länder, konnte Großinvestoren wie das chinesische Digitalimperium Tencent gewinnen und kämpft gerade mit den juristischen Folgen eines Datenlecks. Hallo Herr Potzuweit, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Ja, Herr Balzli, vielen Dank und danke für die Intro.
Herr Potzuweit, bevor wir Ihr Fintech durchleuchten und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen Sie mir eins erklären. Warum ausgerechnet Windsurfen?
Ja, warum ausgerechnet Windsurfen? Das ist, wenn man ein bisschen zurückzoomt, bin ja 81er Jahrgang. Mein Vater ist so ein Windsurf-Pionier gewesen. Der hat die Sportart sozusagen im ganz Kleinen mitentwickelt. Man hat sozusagen in den 70ern und 80ern musste man sich noch selber die Bretter bauen. Meine Mutter hat die Fußschlaufen genäht und da war jeden Tag eigentlich Abenteuer. Und der hat uns zum Windsurfen gebracht und ja, da mein Bruder und ich sind dabei geblieben. Jetzt ist Windsurfen ja leider so ein bisschen eine aussterbende Sportart. Also viele Leute haben ja mit dieser Unart Kitesurfen angefangen. Aber ich bleibe dem Windsurfen treu und mir macht es sehr großen Spaß.
Ja, im Winter surfen Sie ja sogar auf einer künstlichen Welle in Berlin, damit Sie keine Entzugserscheinungen kriegen. Aber nochmal, warum kam Ihr Vater zum Surfen? Woher kam er? Hat er zu lange Urlaub in Kalifornien gemacht oder was war der Grund?
Nee, nicht ganz. Der war nie in Kalifornien. Mein Vater ist ein Ur-Berliner. Sitzt hier gerade in Berlin im Büro vom Wedding. Und der hat dann in den 60er Jahren eine Norderneierin kennengelernt. Und zwar meine Mutter, ja, die von Norderney nach Berlin kam, um hier zu arbeiten und zu studieren. Und so ist er dann immer in den Ferien zu ihren Eltern gefahren, nach Norderney. Das ist eine Insel in Ostfriesland, wo sehr gute Windsurfbedingungen vorherrschen. Und da ist er auf Windsurfen gestoßen und hat das sozusagen als seine Passion dann entdeckt und an uns Kinder weitergegeben.
Ich habe es ja auch mal probiert. Ich bin würdelos gescheitert, muss ich zugeben. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, dauernd ins Wasser zu fallen. Darum kann ich zum Beispiel Tech-Investor Frank Thelen gut verstehen. Er schwört ja auf Skateboarden. Das ist auch cool, aber man bleibt trocken. Das war nie was für Sie, Skateboarden, oder?
Doch, geskateboardet habe ich auch. Das ist eigentlich so das Pendant dazu. Auch mal so Mini-Ramp, das ist so eine kleine Halfpipe gefahren. Was er natürlich verschwiegen hat, der Frank Thelen, ist, dass Skateboarden sehr viel verletzungsintensiver ist. Also wenn man da hinfällt, fällt man halt nicht ins Wasser, sondern meistens auf Beton. Und beim Windsurfen ist es ein sehr verletzungsarmer Sportart.
Stimmt, du bist zwar dauernd nass, aber beim Skateboarden hast du dann teilweise üble Wunden, so wenn du wenn du auf der Halfpipe noch nicht so richtig kannst und dann, bevor du oben drehst, dann runterknallst, dann wird's richtig übel. Nun gut, ich bin dann beim Skifahren gelandet und so, und wir haben ja vorher schon diskutiert, ich wohne jetzt in Düsseldorf und da kann man leider nur in die Skihalle Neuss. Ich habe behauptet, das wäre würdelos, da Skifahren zu gehen, aber dafür kriege ich jetzt sicher Prügel von irgendwelchen Zuhörern. Nochmal zurück zum Surfen. Sie haben mal gesagt, Surfen hätte Ihnen Selbstvertrauen gelehrt. Hatten Sie denn vorher gar kein Selbstvertrauen?
Doch auch, aber es ist eine tolle Erfahrung, wenn man mal etwas, und das kann im sportlichen, das kann im künstlerischen, das kann im schulischen Bereich der Fall sein, es ist eine tolle Erfahrung, wenn man mal lernt, dass man etwas außergewöhnlich gut kann. Und mit außergewöhnlich gut kann meine ich wirklich, auf einem Niveau, das wo man ein bisschen Bewunderung kriegt, was nur wenig andere können. Und sozusagen im Privatbereich, ich bin ja nie Profi gewesen, aber sozusagen im Privatbereich war ich im Windsurfen schon, klingt jetzt ein bisschen selbstverliebt, aber schon sehr gut. Und das gibt einem schon Selbstbewusstsein. Windsurfen ist ja auch eine Sportart. Man ist den Naturgewalten so ausgeliefert und kämpft auch so ein bisschen mit den Naturgewalten. Das hat mir irgendwie im Generell, da habe ich durch den Sport da Selbstvertrauen geschafft. Und wenn man das mal schafft, dann ist man, wenn man mit anderen Situationen, beispielsweise im Berufsalltag mal konfrontiert ist, dann ist man da irgendwie ein bisschen relaxter und sagt, Mensch, die Situation, da warst du schon in schwierigeren Lagen, die kriegst du jetzt auch gewuppt.
Also was Sie mir jetzt sagen wollen, ist ja, Sie waren der Held in der Klasse.
Der Held in der Klasse, wir waren da schon, der Held in der Klasse, das würde ich jetzt selber nicht behaupten. Aber Windsurfen ist natürlich schon was, ist auch eine spektakuläre Sportart. Also wer das mal wirklich gesehen hat, ich weiß nicht, wer von Ihren Zuhörern, viele Düsseldorfer fahren ja auch gerne nach Sylt, da ist der World Cup ja im Herbst, wer bei so einem richtigen Sturmtag mal die Cracks in der Welle fahren sieht, und da springt man ja und macht Loopings und dergleichen, das schindet schon Eindruck. Also es ist schon eine sehr, sehr spektakuläre Sportart, wenn man es beherrscht. Also von daher ein bisschen Anerkennung hat man
schon
bekommen.
Oder? Also muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht komplett abhebt, wenn man dann so sicher auch noch Groupies und Fan bis der Arzt kommt. Aber ich muss nochmal zurück zum Selbstvertrauen. Ich glaube, da sind Sie mir zu schnell drüber hinweg bei dem Punkt. Wenn ich das richtig recherchiert habe, hatten Sie so eine Art Grundschultrauma. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also lief es anfänglich nicht so toll in der Schule, oder wie?
Ja, ich weiß nicht, ob man heute, meine Eltern sind auch noch aus einer anderen Generation, da wurden die Kinder nicht gleich zum Schulpsychiater hingeschliffen. Vielleicht würde man das heute als ADHS diagnostizieren, aber ich hatte schon Probleme, mich zu konzentrieren. Und deshalb auch schlechte Noten. Es gab auch blaue Briefe. Die Lehrer haben zu Hause immer angesprochen. Ich kann mich entsinnen, eine Lehrerin, den Namen verschweige ich jetzt, die hat meine Mutter dann zur Seite genommen und sagte, Frau Potzeweit, wir wollen doch schauen, dass der Erik die Realschule schafft, den Realschulabschluss schafft. So, also auf der Grundschule sozusagen schon ein bisschen vorausgeschaut. Das waren die Sorgen, die man damals
hatte. Also eigentlich war die Karriere schon abgemeldet, oder? Eigentlich aus Sicht der Grundschulleitung. Was würden Sie denn eigentlich dieser ehemaligen Grundschullehrerin heute sagen, wenn sie zuhört bei diesem Podcast? Was wollten Sie unbedingt noch loswerden bei ihr?
Ja, also das ist gar kein Groll oder so. Zu ihrer damaligen Einschätzung hat sie wahrscheinlich recht gehabt. Ich glaube, wenn man auf die einzelnen Bedürfnisse, ich würde mich jetzt im Nachhinein als Schüler, bin jetzt auch Familienvater, deswegen achtet man da nochmal selber drauf, aber als Schüler würde ich mich einschätzen, es hat jetzt nicht am Verständnis oder am Grips gehapert, sondern es war tatsächlich eher die Aufmerksamkeit. Und wenn man da auf so ein Kind drauf eingeht, speziell, dann kann man auch solche vermeintlichen Problemschüler nach vorne bringen. Das hat bei mir dann nachher geklappt, auf dem Gymnasium und auch auf der Uni war es dann deutlich besser. Und
Sie könnten hier
die Kurve noch
beim nächsten Klassentreffen können Sie ja sagen, hey, schau mal, ich bin heute Chef eines 1,5 Milliarden Einhorns. Oder das würde ja vielleicht Eindruck machen. Aber vielleicht sind ja schlechte Lehrer und schlimme Mitschüler die besten Karrieretreiber. Ich meine, die Chefetagen Deutschlands sind voll mit Leuten, die sich in ihrer Schulzeit ungerecht behandelt fühlten. Hat das ein bisschen was? Also ich kenne so mal das Geständnis von Matthias Döpfner, CEO Springer, der hat immer gesagt, die Schulzeit sei fürchterlich gewesen, sei gehänselt worden, weil er so groß ist und so. Und da gibt es auch ganz viele Beispiele, die dann sagen, ja, im Nachhinein war das ein richtiger Treiber. Ist das bei Ihnen auch so ein bisschen gewesen?
Ja, die Schulzeit war eigentlich für mich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich war sehr traurig eigentlich, als ich aus der Schule, als es dann Abitur gab und man die Schule verlassen musste, aber aus anderen Gründen. Ne? Bei mir schwang immer schon sehr stark mit das Soziale. Und was ich damit konkret meine, eher so, ich war eher ein Klassenclown. Ja, also mir hat das einen riesen Spaß gemacht, morgens reinzulaufen. Ich habe mir dann schon die Witze parat gelegt, die du machst, die man machen muss, in welcher Situation dann.
Das hat die Lehrer natürlich endlos genervt, oder?
Das hat die endlos. Manche hat es endlos genervt, tatsächlich. Okay. Tatsächlich.
Darf da vielleicht Punkte. Auch die, Gibt keine Punkte.
Die Bestrafung der schlechten Noten. Mhm. Aber nee, die Schule war eigentlich eine ganz, ganz tolle Zeit, bis auf das Lernen. Ja? So, aber die Sozialkomponente hat mir immer sehr gefallen.
Ja, ich meine, aber also Schule hat ja in einem Punkt, hat sie sie weitergebracht. Meine, immerhin zockte ihr Biologielehrer, wenn ich das richtig nachgelesen habe, den sie in der 13. Klasse hatte, erfolgreich mit Infineon-Aktien. Und das hat sie ja offenbar inspiriert. Sie versuchten es ja dann auch und investierten ihr Geld aus dem Tellerwaschen im Krankenhaus auf Norderney in Telekom-Aktien. Das ist so ungefähr die schlechteste Idee, die man damals haben konnte. Eigentlich ein echt schlechtes Omen für einen späteren Vermögensverwalter, oder?
Da haben Sie sehr gut recherchiert. Und zwar, das ist tatsächlich eine Anekdote aus diesem Börsenboom 99-2000 gewesen.
Genau.
Wo tatsächlich der Lehrer vor der Klasse erzählte, dass er im Telekom hat er schon Geld verdient gehabt und dann hat er im IPO gezeichnet, das hat man damals immer noch gemacht, ja, gezeichnet vorher die Aktien von Infineon, die ein paar Tage später gedreht und dann kamen ein paar tausend D-Mark damals noch raus und hat er tatsächlich vor der Klasse zum Besten gegeben. Das war auch so ein bisschen so ein schickerer Lehrer. Ich glaube, der fuhr sogar mit dem Motorrad zur Schule. Und ja, dann habe ich ein Jahr später habe ich dann mein erstes Geld im Zivildienst im Krankenhaus verdient, in der Küche. Und das ist in Telekom-Aktien geflossen und da ist, glaube ich, weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Postbank-Depot liegt das vielleicht noch, aber ich glaube nicht mehr, dass es viel wert ist. Die Aktie hat sich ja nie wieder erholt seitdem.
Es gibt ja Entschädigungen, vielleicht können Sie noch...
Vielleicht muss ich damit ausspringen. Nee, vielleicht, das war schon meine eigene Schuld.
Prozesswelle.
Das war meine eigene Schuld, da kann ich gar keinen anderen für. Und es war sehr gutes Lehrgeld. Ich kann ja immer nur wieder sagen, wenn man auf die Nase kriegt an der Börse, dann am allerliebsten ganz am Anfang. A, der Lerneffekt ist dann am höchsten und B, eine Krise am Anfang ist immer viel weniger schlimm. Vielleicht manchmal sogar gut, als sie später in der Anlegerkarriere ist.
Ich meine, Ihre Anekdote, die erinnert mich so ein bisschen an diese Schülerin Naina, die 2015 Deutschland berühmt wurde, weil sie twitterte, Zitat, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in 4 Sprachen. Ja, die hätte damals wohl auch das ganze Geld auf Telekom-Aktien gesetzt. Ging es Ihnen auch so, dass Ihnen die Schule eigentlich für das, was Sie heute machen oder für die ganze, also das ganze Anlage-Business eigentlich so gut wie gar nichts mitgegeben hat, oder?
Also für die Wirtschafts- und Anlage- und Finanzverständnis gibt die Schule nichts mit. Zumindest zur damaligen Zeit. Ich weiß ja nicht, wie es heute ist.
Es ist immer noch oft so. Es ist eine Katastrophe, glaube ich, oder?
Ja, es ist eine Katastrophe. Da muss auch nachgebessert werden, glaube ich. Ich habe die Hoffnung ein bisschen aufgegeben, dass der Staat da hilft. Von daher muss man das privat machen. Es gibt auch immer bessere private Angebote, also Podcast wie der ja, jetzige oder wie sie sie auch in anderen Stellen machen, das hilft natürlich enorm. Man kann sich privat ja heutzutage viel besser bilden mit schlechten, aber auch mit sehr guten Angeboten, als das früher der Fall war. Aber die Schule müsste da eigentlich auch noch nachziehen, absolut.
Ja, ich meine, so SPD und Gewerkschaften scheuen das Aktienthema immer noch wie der Teufel das Weihwasser, oder? Ich glaube, das sind noch sehr alte, wie sagen wir mal, klassenkämpferische Schemen unterwegs. Das ist eigentlich wirklich schlecht, weil meine in so einer Zeit wie heute, beinahe Nullzins etc., müssten die Leute eigentlich aus der Schule kommen und vielleicht so einen Grundstock an Wissen haben, was sie vielleicht sonst noch machen können, außer in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Weil sonst holen sie sich dann alle eine blaue Nase oder eine blutige Nase, wenn der nächste Crash kommt. Aber Eins würde mich schon wundern, ich meine, in der Schule war Geldanlage kein Thema bei Ihnen, so wie bei fast allen Deutschen. Aber richtige Geldanlage war dann offenbar auch kein Thema in Ihrem Elternhaus, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also meine Mutter ist Erzieherin, mein Vater ist zwar Unternehmer, aber sozusagen im kleinen Kreis. Also er hat eine Heizölspedition, wo er selber auf dem LKW durch Berlin fuhr. Und für den war Geldanlage eigentlich, private Geldanlage an den Börsen kein Ding. Es war natürlich auch noch eine andere Zeit, muss man dazu sagen. Also er ist ja aus dieser großen Boomer-Generation, Babyboomer-Generation, für die staatliche Rente noch gut ist und auch ausreicht. Und von daher war für ihn damals viel weniger Druck, sich um die private Geldanlage kümmern zu müssen.
Was haben Sie denn von Ihrem Vater mitgenommen? Dass Sie unbedingt auch mal Unternehmer werden wollen? Oder?
Ironischerweise gar nicht. Also der hat die Hände über den Kopf. Also nicht gar nichts von meinem Vater mitgenommen. Das kann ich gleich nochmal korrigieren.
Aber bloß nicht
Unternehmer werden, weil er hat es eigentlich nie verstanden. Als ich bei Goldman Sachs damals anfing, das war ja mein erster Beruf nach dem Studium, da sagt er, du hast alles richtig gemacht. Werd bloß nicht selbstständig. Selbstständig ist, wenn du krank wirst, springt keiner für dich ein. Da zahlt auch keiner für dich Geld. Du musst dich um alles selber kümmern. Bezahlten Urlaub, du wie das hast, ein tolles Gehalt, ein tolles Renommee. Als ich 2006 anfing, hatten Banker das noch.
Das ist lange her.
Aber der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Warum in aller Welt willst du jetzt selbstständig werden? Ja? Er hat das ja auch gemacht, weil das Unternehmen, es war früher eine Kohlegroßhandlung, von seinem Vater übernommen hat. Aber er hat es eigentlich nie verstanden, dass ich mich freiwillig sozusagen in die Situation begebe, wo man vermeintlich schlechter verdient, ja, was der Fall ist. Ja, also mein Gehalt ist deutlich geringer als das Gehalt, was ich bei Goldman Sachs bekommen habe.
Jetzt kommen mir aber die Tränen, Herr Potzer.
Was ich dazu fügen muss, natürlich die Aktienkomponente, also das Equity in der Firma, soll natürlich deutlich mehr werden.
Eben, genau.
Genau, aber sozusagen von dem, was am Anfang bei rumkommt, gerade wenn man startet, ne, hat er das überhaupt nicht verstanden. Eigentlich er war fast schon sauer. Nicht nur, dass er abgeraten hat, sondern er hat ein paar Wochen tatsächlich da gar nicht so richtig mit mir gesprochen. Aber jetzt konnte ich ihn so langsam bekehren.
Ja, Sie haben ihn auch sonst finanziell bekehrt. Ich meine, Sie sind ja heute der Gläubiger Ihres Vaters und geben ihm auch Kredit, wenn ich das, glaube ich, richtig erfahren habe. Ist er denn stolz auf Sie inzwischen? Oder sorgt so ein Abhängigkeitsverhältnis auch manchmal für Spannungen? Sie sind der Gläubiger und so, du Papa, musst du vielleicht was anderes machen in der Firma?
Stolz ist da absolut mit bei. Will nicht behaupten, dass er wirklich zu 100% durchdrungen hat, wie das Ganze bei uns läuft. Also immer wieder, wenn ich bei ihm zu Besuch bin, dann fragt er, sag mal, mit deinen ganzen Gesellschaftern, hast du denen jetzt schon eine Dividende gezahlt? Nein, Papa. Warum geben die euch denn immer wieder Geld? Also so ein bisschen ist ihm dieser ganze Start-up,
Equity,
Venture-Capital-Bereich, das ist so ein Einzelunternehmer, der alles immer selber bezahlt hat, der auch nie mit den Banken groß was zu tun haben wollte, das ist ihm schon suspekt, muss man schon sagen, ja.
Ich meine, wenn ich jetzt schon bei den ganz indiskreten Fragen bin, so familieninterne Kredite etc., muss ich nochmal zu diesem Norderney-Geheimnis zurück. Sie und Ihr Zwillingsbruder zogen mit 16 von Berlin nach Norderney. Dort wohnten Sie im Fischerhäuschen Ihrer Großeltern und surften nach der Schule. Das klingt zwar so nach der deutschen Version eines filmreifen kalifornischen Surferboy-Märchens, aber es klingt auch ein bisschen nach Bruch. Wurden Sie zwangsverschickt von Berlin auf die Insel oder warum?
Ja, kann man so annehmen. Nein, das war damals, also genau wie Sie es beschrieben haben, so war es. Wir sind da sozusagen ausgezogen, unsere Eltern sind in Berlin geblieben, haben aber parallel natürlich die Schule. Das Abitur haben wir, das gute ostfriesische Abitur haben wir zu Ende gemacht. Wir waren damals ganz Windsurf versessen. Also es gab eigentlich, für uns bestand die Welt sozusagen nur aus Wind und das Leben nur noch aus Wind und Wellen.
Und da wechselt man als Teenager einfach kurz mal den Wohnort, geht auf eine Insel und wir surfen da in Großmutters Fischerhäuschen. Finde ich erstaunlich. Macht, glaube ich, nicht jeder Teenager.
Machen vor allem nicht jede Eltern mit. Unsere Eltern haben gesehen, Mensch, die können wir da zur Selbstständigkeit bringen. Wir haben natürlich auch extrem drauf gedrängt und mein Bruder und auch ich, das können wir schon sehr gut, wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben. Was man dazu aber noch sagen muss, ist, die Infrastruktur steht. Also wir haben da alleine gewohnt, aber ein Haus weiter wohnt meine Tante, die Nachbarin gegenüber. Das war so eine Art die Ute-Ersatzmutter. Also das ist, Norderney ist auch ein sehr kleiner Kreis.
Ja, die soziale Kontrolle funktionierte also, wenn ihr zum Beispiel Party gemacht hättet, bis der Arzt kommt.
Jeder bekommt mit, wann alles. Du nach Hause kommst. Ja, ah, okay. Also das ist sehr, sehr gut überwacht. Ja, von daher waren wir auf Norderney wahrscheinlich sicherer, als wir es in Berlin im jugendlichen Alter gewesen wären.
Ja gut, immerhin die Insel hat sie ja dann Selbstvertrauen gelehrt, was sie dann nach dem Studium für ihren Job bei der US-Investmentbank Goldman Sachs ja gut gebrauchen konnten. Sie haben mal gesagt, es sei ein Schuppen voller Alpha-Tiere. Das klingt so nach tagtäglichen Testosteron-gesteuerten Machtspielchen. Ist es so anstrengend?
Ja, nein, natürlich ist, was einen beeindruckt ist, wir hatten ja sozusagen mal drüber gesprochen, schulische Laufbahn und bin ich auf die Uni gegangen und habe Deutschland und Großbritannien studiert und da lief es auch sehr gut. Wenn man dann zu Goldman kommt, ich erinnere mich noch an den ersten Tag, 2006 war das, im Sommer in London habe ich angefangen auf dem Trading Floor. Das ist schon eine ganz schön, wie man auf Englisch sagen würde, so eine humbling experience, ne? Weil sie haben schon wirklich sehr gute Leute da, sehr smarte Leute auch. Die sind alle sehr ehrgeizig, auch kompetitiv.
Alle haben den Ellbogen draußen, nehme ich an, oder?
Ja und nein. Also die Firma ist natürlich im Wettbewerb gegenüber anderen Wettbewerbern, tritt sie sehr, sehr Ellbogen und auch sehr aggressiv auf. Das stimmt schon. Innerhalb Goldmans ist die Firma aber sehr kollegial angelegt. Also das mag jetzt vielleicht verwundern, wenn ich das sage, aber wir hatten Kollegen, die von anderen Investmentbanken kamen, die immer, wenn sie aufgestanden sind, ihren Computer gelockt haben, weil sie das einfach so gewohnt waren, weil unter Umständen kann der Sitznachbar reinschauen, sieht,
was du für Trades machst.
Sieht für Trades oder sieht einen Kunden, der was haben möchte und klinkt sich da ein und stiehlt einen Trade. Das wäre bei Goldman undenkbar gewesen, dass das ein Kollege macht. Also sie sind am nächsten Tag aus der Firma, wenn sie sowas gegenüber Kollegen durchziehen. Und da hatte die Firma schon eine ganz andere Kultur als andere Häuser. Es war schon dieser Esprit de Corps, der ist schon enorm hoch. So habe ich es zumindest empfunden. Und das zeigt sich auch, die Leute, die weggehen, haben in den meisten oder fast allen Fällen sehr, sehr, sehr gute und auch freundschaftliche Beziehungen zu ihren Ex-Kollegen. Ja, und das machen sie ja nur, wenn sie sich tatsächlich auch wohlgefühlt haben und als sportliches Team zusammen aufgetreten sind.
Ich meine, die Legende besagt ja, Goldman Sachs, Fremdenlegion des Investmentbankings, oder arbeiten und zocken bis zum Umfallen. Entweder du bist Haifisch oder du bist Futter. Was haben sie gelernt dort? Abgesehen vom Chorgeist, also was lernt man dort?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Was habe ich gelernt? Also zum einen vielleicht was ganz Konkretes. Ich war ja in dieser Derivateabteilung. Da habe ich natürlich ein gutes sozusagen Fachwissen in einem schon sehr speziellen Metier aufgebaut.
Und Sie haben gelernt, wie man so ein Produkt strickt, damit die Bank viel verdient und nicht der Kunde, oder?
Dieses Stricken ist das eine. Das andere ist schon das Optionalität. Darum geht es ja, Optionalitäten zu bepreisen. Und da liegt so eine eigene Logik. Und mir geht es so immer wieder im Leben, in Verhandlungssituationen, wenn man jetzt eine Firma bepreisen soll, neue Investoren reinkriegt, bestimmte Incentives und Interessenskonflikte oder Gleichheiten hat, immer wieder kommt mir dieses alte Denken, was bedeutet das in Optionswerten, kommt mir immer wieder in den Kopf. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn ich es so beschreibe, aber sich mit Optionspreistheorien mal zu befassen, hat mir immer wieder im Leben begegne ich eigentlich solchen Situationen. Ja? Das ist das eine. Das andere, was natürlich die die Connections, wenn man es so beschreiben will, haben natürlich schon auch geholfen. Also nachdem wir bei Goldman raus waren, ich bin ja nicht der einzige Gründer von Scalable, der da war, eigentlich meine Mitgründer waren dann ebenfalls. Das hat schon viele Türen geöffnet. Natürlich ist nicht so, dass bloß weil man bei Goldman Sachs war, dass jeder einem sofort einen Scheck ausschreibt, aber man bekommt zumindest bei den großen namhaften Venture-Capital-Investoren bekommt man immer Termine, wenn man da diesen Lebenslauf mitbringt. Das muss man schon ganz klar sagen. Ne?
Und Sie haben gelernt, Rugby zu spielen. Das ist so fast schon ein überzeichnetes Klischee, ist bei Goldman Sachs und spielt Rugby. Ist das die offizielle Betriebssportart von Goldman oder was?
Ja, in England spielen da viele Rugby. Über das Rugby bin ich über die Uni gekommen, relativ spät erst, und bin dann nach Frankfurt ja sozusagen gegangen, / versetzt worden. Man brauchte dort jemanden, der sich da mit Derivaten auskennt und Deutsch spricht, bin dann nach Frankfurt gegangen und habe dort bei 1880 Frankfurt gespielt. Das ist so ein ganz besonderer Verein. Und zwar, da hat nämlich ein ehemaliger Spieler, der Uli Buseau, der selber erfolgreicher Unternehmer ist, der hat als Mäzen Geld in den Verein gesteckt und den sozusagen dann aus der vierten oder fünften Liga, auch weil natürlich Profis, weil Profis reingeholt wurden, in die erste Bundesliga gebracht. Und die haben dann auch auf bestimmten Niveau in der Europa-Liga gespielt. Und wenn Sie so wollen, Sie wollten ja gerade eine Parallele ziehen zwischen der Art, wie man bei Goldman arbeitet und der Art, wie man im Rugby arbeitet. Es gibt da schon Parallelen. Und zwar, Rugby ist in Deutschland ja nicht so eine bekannte Sportart, aber was man vom Rugby mitnehmen kann, das ist ein Sport, der ist ebenfalls sehr hart, also voll physisch, hat aber sehr, sehr klare und meiner Meinung nach sehr, sehr gute Regeln auch. Also im Vergleich zum Fußball beispielsweise, was sie dort nie haben beim Rugby, ist Schwalbentum. Wer das macht, wird von seinen, also wer sich hinschmeißt und so tut, als wäre er verletzt oder gefoult worden, der wird von seinen eigenen Mitspielern beschimpft, meistens mit dem Zitat, this is not football. Ja, also das gilt sozusagen als Beleidigung, sich dort wie ein Fußballer auf den Rasen zu schmeißen. Also da gibt es noch weitere Beispiele, die ich nennen könnte oder Analogien, aber also von daher kann man schon bestimmte Parallelen kann man ziehen. Ja.
Aber ich meine, falsches Spiel und Investmentbanker, das war ja dann irgendwann synonym, oder? Ich meine, in der Finanzkrise haben dann alle, auch der Letzte hat es gemerkt, dass zumindest ein Teil der Investmentbanker so kurz mal die halbe Welt in Schutt und Asche gezockt hat, weil man irgendwie wertlose Kredite 7-mal verpackt hat, weil man irgendwelche SPVs auf irgendwelchen Steueroasen hochgezogen hat, um mit ganz komischen Deals irgendwelche Leute über den Tisch gezogen hat. Sind Sie da mal in sich gegangen, als es dann so richtig gekracht hat am Finanzmarkt und sich gesagt, in was für eine Branche bin ich eigentlich hier geraten? Und ist das so der richtige Style?
Ja, jetzt überlege ich gerade, wie ich antworte. Und zwar, also die
am besten ehrlich.
Die schnelle Art sozusagen, jetzt hier aus dieser Frage rauszukommen, wäre natürlich ja geläutert. Und deswegen mache ich ja jetzt Fintech und auf die ganz andere Art und Weise. Das ist aber die billige Art, um ganz ehrlich zu sein. Meine ehrliche Antwort wäre, zum Teil stimmt das. Und natürlich sind das Firmen und Goldman Sachs an der Spitze enorm profitorientiert. Deswegen sind sie auch seit fast 200 Jahren unterwegs und haben kaum ein Negativjahr erlebt in dieser ganzen Historie. Aber im Kern will ein Banker oder Investmentbanker will nicht, dass die Kunden Geld verlieren. Da hat er nichts von. Und auch das Jahr, gerade die Jahre 2008, 2009, die waren ja nicht positiv fürs Investmentbanking. Die Regulation, die danach nachkam, war ebenfalls nicht positiv. Das heißt, im Kern geht es dem Banker nicht darum, den Kunden über den Tisch zu ziehen. Natürlich will er Geld verdienen. Aber dieses Ganze, jetzt könnten wir natürlich einen eigenen Podcast machen über die Finanzkrise 2008. Das ganze Thema
absolut.
Weil ich meine, ist deutlich also, größer gewesen.
Das ist richtig. Aber eins muss ich widersprechen. Ich meine, theoretisch haben Sie ja recht, man will den Kunden nicht über den Tisch ziehen. Das ist alles richtig. Fakt ist aber, dass man die Kunden reihenweise über den Tisch gezogen hat. Man hat ja unzählige Pakete in Milliardenausmaß mit komplett wertlosen Hauskrediten. Das wussten auch alle Beteiligten. Wenn Sie sich so ein Emissionsprospekt damals angeguckt haben mit diesen komischen Papieren, haben Sie gesehen, diese Hauskredite, die waren weder überprüft noch irgendwas. Da war nur die Adresse des Hauses war überprüft und sonst gar nichts. Also das war wirklich ganz heiße Luft, die da verkauft wurde. Also insofern muss ich Sie da, glaube ich, ein bisschen korrigieren. Ein paar Investmentbanken war das, glaube ich, ziemlich egal. Die waren vor allem gierig und auf den eigenen Bonus bedacht.
Nein, da gebe ich Ihnen recht. Also ich war jetzt sozusagen zu meiner persönlichen Verteidigung, war ich nicht in diesem Derivategeschäft für diese Subprime-Krise, Subprime-Produkte, das war nicht mal. Wir haben Derivate auf meistens auf Aktien, also ja, Calls, Puts auf irgendwelche Daimler, Volkswagen und dergleichen auf Aktienwerte gemacht. Aber das stimmt natürlich, ja, diese enorm komplexen Produkte und dieses Wiederverpacken und Tranchieren von Risiken hat das Ganze enorm intransparent gemacht. Aber die Investmentbanken waren nicht die einzigen Akteure. Die sind eigentlich hinten drauf gesprungen auf einen Trend, der vorher eingesetzt hat. Und der Trend, der vorher eingesetzt war, war eine ganz klare politische Direktive in den USA. Man will den amerikanischen Traum, jeder kann ein Haus besitzen, den will man vorantreiben. Den will man vorantreiben und hat deswegen auch die größten Herausgeber von Subprime Mortgages überhaupt, ja, von den Hypotheken, waren zwei staatliche bzw. zwei halbstaatliche Institute, Fannie Mae und Freddie Mac. Also es gab ein ganz klares politisches Mandat, Leute, die eigentlich nicht kreditwürdig sind, Kredit zu geben. Und auf diesem riesengroßen Satz, ja, was dort raus entstanden ist, sind natürlich einige aufgesprungen und die Investmentbanken an vorderster Stelle natürlich und haben dann komplexe Produkte drauf strukturiert und gutes Geld verdient. Aber das ganze Thema, Sie merken schon, das ganze Thema ist deutlich größer als da hat es eine böse Bank drauf abgesehen, die Welt zu ruinieren.
Natürlich nicht. Ja. Da gab es ganz viele, die das, nicht nur eine, das ist natürlich völlig klar. Und die ganzen Anreizsysteme im Investmentbanking, Bonussysteme etc. haben natürlich ihres dazu getan. Aber wie gesagt, da können wir einen ganzen eigenen Podcast machen dazu. Ich will nochmal zurück zu Ihrer Goldman-Karriere. Das wurde Ihnen ja dann irgendwann dann doch zu viel bei den harten Jungs. Und wenige Monate, bevor Sie Scalable gegründet haben, ich glaube so ein Jahr vorher, wechselten sie von Goldman zu Westwing, so eine Art Online-Inneneinrichtungsplattform für Cocooning-Zubehör, würde ich es jetzt mal nennen. Bei Scalable nennt man es Potsywhite ging Kissen verkaufen. Wie zum Teufel kamen Sie denn auf diese Idee? Wollten Sie plötzlich kuscheln oder warum Westwing?
Ich habe da die Sicht für die schönen Dinge im Leben entdeckt.
Schon, oder? Endlich mal ein bisschen entspannen.
Endlich mal entspannen. Nein, ich wollte vor allem rein in die Internetbranche. Und Internetbranche zu der damaligen Zeit, das hört sich jetzt so lange her an, aber 2012, 13 ist ja die Idee gereift, war vornehmlich E-Commerce, also Onlinehandel in Deutschland. Und dann, also ich wollte rein in die Startup-Szene und in die Internetbranche. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen, nicht nur mit Westwing, mit einigen Unternehmen. Wäre dann fast in Moskau gelandet. Man hat zu der damaligen Zeit das russische Zalando, also das Zalando-Modell sozusagen in andere Länder übertragen, nach Südamerika und Afrika und auch nach Russland. Und da gab es eine Möglichkeit, da sozusagen in die Geschäftsführung mit einzusteigen. Und bin dann aber zu Westwing gegangen, die das, wenn Sie so wollen, das Zalando-Modell im Home-and-Living-Bereich, ja, also Sofakissen, Couches, Dekorationszubehör und dergleichen. Mir ging es also gar nicht um das, was tatsächlich verkauft wird, sondern eher um die Art, wie es verkauft wird, nämlich über das Internet Kunden zu bekommen und diese dann auch zu bedienen. Ja.
Aber das mit Moskau, da muss ich jetzt nochmal schnell zurück. Wie Moskau, warum Moskau und warum hat es nicht geklappt?
Ich bin da tatsächlich hingeflogen, habe mir das vor Ort angeschaut. Ich fand das hochinteressant und wollte es dann auch eigentlich machen. Es war da so ein bisschen persönliche Lebensumstände. Ja, meine Partnerin, das wäre alles ein bisschen schwieriger gewesen. Und meine Mutter hat auch mich bekniet, das nicht hinzugehen. Ja.
Geh nicht nach Moskau, Junge.
Nicht nach Russland, Junge, da kommst du unter die Räder. Und dann kam auch die Westwing-Offerte, die kam dann etwas nachher. Und das hat dann einfach super gepasst. Das war
Sie sind nur 11 Monate da geblieben, wenn ich richtig gerechnet habe.
Ich bin etwas länger, ich glaube anderthalb Jahre bin ich da geblieben. Aber
es ist ja auch beinahe nichts. Da wussten Sie ungefähr, wie die Kantine funktioniert und kannten ein paar Kumpels. Warum sind Sie so kurz da nur geblieben? War es dann doch nicht so lustig?
Doch, ich wäre auch da geblieben, wäre nicht die eigene Gründung dazwischen gekommen. Also es war jetzt nicht ein Masterplan, erst dahin zu gehen, mich ausbilden zu lassen und mich dann vom Acker zu machen, sondern
Ich hatte Kontakt noch mit meinen ehemaligen Kollegen von Goldman Sachs, insbesondere mit dem Florian Brucker, der war Händler, Trader bei Goldman Sachs. Und wir haben uns immer sehr gut verstanden. Und das ist auch einer der smartesten Leute, die ich so in meinem Leben bisher kennenlernen durfte. Und ich wusste immer, wenn der mal geht, da musst du schauen, dass du mit dem was zusammen machst. Und der hatte sich dann gemeldet und gesagt, er wäre jetzt auch mal bereit, die goldene Zeit sozusagen mal hinter sich zu lassen. Und dann war es eher so eine Konstellation dann aus dem Gründerteam mit dem Florian zusammen und damals auch aus diesem aufsteigenden Fintech-Trend. Also Fintech ist ja heutzutage in allen Munden. Der Begriff, der ist zu dieser damaligen Zeit eigentlich entstanden erst. Und das war einfach, das ist mir wirklich sozusagen aufgegangen, Mensch, wenn du dich mal selbstständig machen willst, mit einem eigenen Startup, dann im Fintech-Bereich und dann mit diesem Team, das musst du jetzt machen. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich sehr gern eigentlich noch bei Bestfin geblieben. Mir hat's da schon Spaß gemacht.
Gab es denn so eine berühmte Garagensituation, der Garagenmoment von Scalable, die Gründungslegende, so nach der Sinnkrise auf einem Westwing-Sofa oder im Surfshop von Northern A? Oder wo kam Ihnen das dann in 3 oder 4 oder all den Leuten in den Sinn, das zu machen?
Ja, da gibt es eine schöne Anekdote, so eine, ich nenne die so Pistole auf die Brust setzen Anekdote. Und zwar, ich hatte, wie gesagt, mit dem Florian und noch einem weiteren Gründer, wir haben immer so hin und her gesprochen, was wir mal machen können. Ja? Und das blieb aber immer in so einem Stadium, wo wir immer nur drüber sprachen, uns die Welt sozusagen schön ausmalten, aber dann doch nicht den richtigen Schritt gegangen sind. Und dann haben wir irgendwann die Entscheidung gefällt, das war im Sommer 2014, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Wir treffen uns in Berlin ein Wochenende. Ich hatte hier eine Freundin, die hatte uns ihr Büro bereitgestellt, dass wir wirklich mal fernab aller Ablenkungen da uns mal einschließen konnten. Und dann haben wir alle Businessmodelle, Business-Ideen, die uns in den Sinn kamen, durchdiskutiert an einem Wochenende. Und dann war die Vorgabe von vornherein schon, am Sonntagabend treffen wir eine Entscheidung, welches Business wir aufbauen wollen. Und am Montag muss jeder kündigen. Wer am Montag nicht kündigt, der darf nicht dabei sein. Ja, vielleicht als Mitarbeiter dabei sein, aber der kann nicht als Founder dabei sein.
Und am Anfang dachten alle noch, das sei ein Witz, aber das haben Sie dann durchgezogen?
Das haben wir durchgezogen. Das haben wir tatsächlich durchgezogen und das muss man auch so machen. Wenn man dann nämlich erst sagt, na, jetzt gehen wir rum, dann sprechen wir erst, wenn wir den ersten Investor haben, ja, dann kündigen wir. Oder Sie treiben das in die Länge, Sie machen es dann doch nicht richtig. Man muss dann, meiner Meinung nach, muss man den klaren Cut dann machen. Und sich so eine eigene Deadline zu setzen, wenn es auch eine künstliche Deadline ist, das habe ich eigentlich immer wieder im Leben gemacht und habe damit sehr, sehr gute Erfahrung. Ja.
Ich meine, Berlin ist ein gutes Stichwort. Heute sind Sie Teil dieses Berliner Einhorn-Zirkus, wo sich alle an den Bewertungen, und jetzt Achtung, ich zitiere Sie, aufgeilen. Sie finden Ihre 1,5 Milliarden Bewertung, die Sie dank des Geldgebers wie zum Beispiel chinesischen Digitalimperiums Tencent zustande kam, also nicht geil? Oder wie muss ich das verstehen?
Na, das natürlich ist man schon stolz, wenn so eine Finanzierungsrunde, also das Geld, was reinkommt, damit kann man was anfangen. Und so eine Bewertung ist natürlich schon auch spiegelt so ein bisschen dann auch wieder, dass das Unternehmen jetzt dem ganz unsicheren Anfangsstadium entflohen ist. Aber es ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ja? Eine Bewertung an sich oder eine Finanzierungsrunde ermöglicht mir ja nur Geld zu bekommen, um weiter Geschäft aufzubauen. Und diese Finanzierungsrunden und diese Valuation-Maximierungen als Selbstzweck anzusehen, was manchmal passiert, das halte ich für den falschen Weg. Ja.
Gut, aber angeben gehört ja zum Geschäft, oder? Ihr Konkurrent Christian Hecker von Trade Republic hat die Gründung seiner Firma mal mit dem Bau der im 15. Jahrhundert weltweit größten Domkuppel in Florenz verglichen. Können Sie das toppen?
Jetzt, das den Vergleich gar nicht. Den Vergleich gar nicht. Nein, so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, was er da also gesagt hat. So ein bisschen, die Amerikaner sind ja sehr groß da drin immer. Bei jeder App, die gerade entwickelt wird, fängt eigentlich die Beschreibung, was man macht, fängt damit an, wie man die Welt verbessert.
So. Genau.
Und das ist schon ein bisschen geflügeltes Wort geworden. Ich glaube zwar auch, dass wir die Welt, die Finanzwelt, ein kleines Stückchen besser machen, günstiger, einfacher und zugänglicher.
Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und behaupten, dass das, und ich bin sehr stolz auf Scalable, aber dass das das Gleiche wäre, wie jetzt als neue ein neues Krebsmedikament herauszubringen.
Das dann doch nicht. Also Sie glauben, Sie sind noch auf dem Boden geblieben.
Ja, ich kenne den Christian Hecker auch, der ist auch auf dem Boden geblieben, aber ja, vielleicht, ich weiß nicht, das zieht...
Ja, er hat Kunstgeschichte studiert. Ich meine, vielleicht lag es einfach nahe, diesen Kuppeldom da von Florenz als Vergleich hinzunehmen.
Absolut, ja.
Bleiben wir nochmal bei den ganz großen Zahlen und bei den megalomanen Übertreibungen etc. Meine, geht bei den Fintechs nicht alles ein bisschen zu schnell, weil zu viel Geld im Markt ist? Skaliert und expandiert man wie im Rausch, bis der Arzt kommt, respektive die Finanzaufsicht?
Also Sie meinen die stark angezogenen Finanzierungsrunden, das große Geld, was unterwegs ist.
Genau.
Teilweise ja und teilweise nein. Also natürlich sind die absoluten Beträge, die da unterwegs sind, das hat sich insbesondere in den letzten 5 Jahren vervielfältigt. Also als wir damals 2015 losgingen, das erste Geld einwarben, da gab es diese großen internationalen Investoren. Ja? Also BlackRock oder ein Tencent oder ein Sequoia, die haben Europa oder erst recht Deutschland, haben die überhaupt nicht angeschaut. Diese Finanzierung gab es nicht. Wenn sie damals einen Exit ihrer Firma für 100 Millionen gemacht haben, dann war das schon Frontpage News. Heutzutage sind es die Finanzierungsrunden. Und das legt natürlich die Frage nahe, haben wir es hier mit einer großen Übertreibung zu tun? Ich möchte jetzt mal eine Aussage machen, die vielleicht da ein bisschen drastisch klingt. Ich glaube ganz im Gegenteil, die Bewertungen sind heutzutage noch viel zu tief, weil was Sie nämlich sehen ist, die Exit-Werte, die in den letzten Jahren auch in Europa möglich sind, die sind um ein Vielfaches gestiegen, Also Sie haben Firmen, ich nenne jetzt mal das alles aus dem europäischen Ausland jetzt, aber wie ein Adyen, also holländisches Fintech, an die Börse gegangen, jetzt mittlerweile schon vor 2 oder 3 Jahren mit 70 Milliarden bewertet. Großbritannien, TransferWise, an die Börse gegangen, 7-8 Milliarden Bewertungen. Das sind Größenordnungen, die gab es früher einfach nicht. Vor 5, 6 oder 7 Jahren, da war ein erfolgreicher Firmen Exit, obwohl ein Börsengang natürlich kein Exit ist. Die Firma besteht ja weiter, auch unabhängig. Der Begriff ist eigentlich ein bisschen falsch, aber ich benutze ihn weiter. Wenn Sie da ein paar 100 Millionen bekommen haben, dann war das, wie gesagt, schon eins der größten Exit-Szenarien in der europäischen Start- oder Fintech-Welt. Die Exit-Werte haben sich also mehr als verzehnfacht. Die Bewertungen, insbesondere die Seed-Bewertungen, zu denen Investoren reingehen, die Anfangsbewertungen, sind ebenfalls gestiegen, aber bei weitem nicht so stark wie die Exit-Bewertung. Und was man grundsätzlich sieht, ist, dass immer mehr Wertschöpfung wandert aus dem Public, also dem gelisteten Aktienbereich, rüber in den privaten Bereich. Also eigentlich alle Zahlen, die sich da anschauen können. Wie viele Unternehmen, gut gefundete Unternehmen gibt es im Private und im Public-Bereich. Das wandert sehr stark in den Private-Bereich rüber. Also das, manchmal wird das schon beschrieben mit diesem Ausspruch, Private is the new Public.
Ja, so ist es. Da kommen wir gleich noch dazu, weil die Börse fast ein bisschen an Macht verliert. Aber ich will noch mal zum schnellen Wachstum der Fintechs zurück, dass die ja beinahe überfordert, oder? Hat man manchmal das Gefühl. Zum Beispiel die Neobank N26, jede Menge Probleme mit Geldwäschebekämpfung, Finanzaufsicht musste schon x-mal einschreiten. Und sie bei Scalable mussten 2020 ein Datenlevel bestätigen, von dem 33.000 aktive und frühere Kunden betroffen waren. Ich meine, das ist ein Super-GAU für einen Vermögensverwalter. Das kennt man von den einschlägigen Privatbankadressen nicht, außer vielleicht von deutschen Spionen, die früher mal von korrupten Schweizer Bankern irgendwelche Kundenlisten abkauften. Waren sie zu unvorsichtig, zu schnell aufgestellt, zu schlecht aufgestellt, fake it till you make it? Oder was ist da passiert?
Ja, also zu unserem Datenschutzvorfall im letzten Jahr, bin ja sonst immer sehr auskunftsfreudig. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben, es gibt aktuelle, noch laufende, eine Handvoll laufender Gerichtsverfahren. Von daher sozusagen kann ich da nicht ins Detail reingehen. Ich kann trotzdem da was dazu sagen. Also zum einen ist der ursprüngliche Datenschutzvorfall oder der ursprüngliche Hack gar nicht bei uns passiert, sondern bei dem Dienstleister. von uns.
Ja gut, aber delegieren können Sie ja das Risiko nicht. Wenn ein Kunde zu Ihnen kommt, Herr Potzowait, und ich kriege von Ihnen eine Dienstleistung, ist mir ja völlig egal, was Sie hinter der Kulisse machen. Dafür sind Sie ja verantwortlich, oder?
Deswegen, natürlich sind wir dafür verantwortlich, aber ich will sozusagen nur mal die technischen Zusammenhänge beschreiben. Ne? Weil Sie haben jetzt N26 genannt, das sind schon Unterschiede. Ne? Also N26 muss über sich selber sprechen, aber es gibt manchmal tatsächlich, dass sozusagen manche Prozesse nicht mehr, wenn ein zu schnelles Wachstum passiert, das nicht mehr zusammenpasst. Bei uns war, wie gesagt, unsere Prozesse sind für unser Wachstum unserer Meinung nach angemessen. Ja, wir sind natürlich auch in einem anderen Business, muss man auch dazu sagen. Wir haben jetzt über 6 Milliarden Kundengelder, knapp 500.000 Kunden. N26 hat, glaube ich, mehrere Millionen Kunden, obwohl sie bei weitem nicht auf die Kundengelder kommen, die wir kommen. Ich glaube, wir müssten wahrscheinlich doppelt so groß sein, was die Kundengelder angeht. Wir sind also in einem Geschäft, wo wir eigentlich eher weniger Kunden haben für den B2C-Fintech, dafür aber mehr Kundengelder. Warum beschreibe ich das sozusagen? Also unser Wachstum auf der Kundenseite, weil es vor allem die Anzahl der Kundenköpfe, die Prozesse verkompliziert. Das lässt sich bei einer Investmentfirma sehr viel besser handeln als bei einer Neobank. Ja? Insbesondere wenn Sie natürlich, jetzt haben Sie das angesprochen, das Thema Geldwäsche. Das ist für eine Bank, die im Zahlungsverkehr tätig ist, wie es eine Bank oder auch eine Neobank ist, natürlich ein viel größeres Thema als für eine Firma, die in der Geldanlage tätig ist.
Ja, absolut richtig. Aber das Grundproblem ist ja zu schnelles Wachstum, fake it till you make it, oder? Ich meine, Ihnen ist da ein riesen Flop passiert mit einem Dienstleister und das kreidet man Ihnen ja an. Ich meine, wenn zum Beispiel bei einer deutschen Bank, ist mir jetzt kein Fall bekannt, wo x Zehntausende Kundendaten raus sind. Also das sind ja schon fundamentale Fehler, die da passieren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Ja, also Antworten, die ich gebe, die klingen dann immer, als wenn ich die Verantwortung abschieben will, was ich nicht will. Aber das stimmt nicht ganz, was Sie da sagen. Also Deutsche Bank weiß ich jetzt nicht, aber Datenschutzvorfälle in den letzten 18 oder 24 Monaten passieren ja am laufenden Band. Also Department of Homeland Security, ja. Microsoft Exchange Server, also die LinkedIn, also die können, das ist jetzt noch nicht mal, wie gesagt, noch
das ist richtig, mir geht es um Kundendaten eines Vermögensverwalters, dass Sie sind. Also das würde mich als Kunde total abschrecken, muss ich sagen. Ich meine, ich bin ja auch Kunde von einer Bank. Wenn ich jetzt wüsste, wow, da sind zehntausende Daten raus von Kunden, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem. Ich würde nochmal zurückkommen auf die Klagen, die Sie erwähnt haben. Ja. Tatsächlich haben Sie ja vor dem Landgericht München deshalb schon die erste Klage verloren. Jetzt muss man damit rechnen, dass da noch eine Welle kommt gegen Sie, oder nicht?
Ja, das ist ein nicht rechtskräftiges Urteil. Da gehen wir jetzt in die Revision. Wir sind auch zuversichtlich, dass wir das in der nächsten Instanz gewinnen können. Und ja, die Klägerseite sieht es natürlich anders, aber wir glauben, dass wir da sehr gute Argumente haben, um den Fall dann doch noch zu gewinnen.
Nochmal die Frage, ist Ihre Organisationsstruktur und Größe dem Wachstum gewachsen? Sie wollen ja jetzt in weitere Länder expandieren, neue Produkte, Derivate, Krypto. Können Sie solche Pannen und Qualitätsschwächen ausschließen in Zukunft?
Doch, wir sind dem gewachsen. Zum einen nehmen wir natürlich auch Finanzierungsmittel auf, um das sozusagen immer weiter auf dem richtigen Niveau zu halten. Zum anderen, ja, ist es natürlich für ein junges Unternehmen ein Vorteil, auf der grünen Wiese mit neuer Technologie agieren zu können. Ja, typischerweise haben Sie sonst bei anderen Unternehmen, vielleicht in der klassischen Industrie, ist es eher ein Vorteil, sehr, sehr große, eingefleischte Prozesse zu haben. Im Software- und Technologiebereich ist es eher andersrum. Ja, neue Technologie, neue Software ist besser und stabiler als alte Mechanismen. Von daher fühlen wir uns da sehr, sehr gut aufgestellt und das Setup, was wir haben, ist dem Wachstum absolut angemessen.
Aber irgendwie kann ich Ihnen das nicht glauben, weil Sie selber haben ja noch vor wenigen Monaten gesagt, zum Beispiel, nur ein Beispiel, Ihr Kundenservice, ja, der hat nicht mitgehalten, war lange Zeit nicht erreichbar für die Kunden etc. Also es stimmt ja nicht, dass das Ihr Wachstum, dass Sie die Organisation mit Ihrem Wachstum mithält.
Ja, Kundenservice ist eine Sache, die ja nicht Software oder die zum größten Teil nicht softwarebasiert ist. Ja,
aber der muss auch funktionieren.
Wo sie immer, wenn sie ein starkes Wachstum erleben, immer ein bisschen ein Problem haben, das schnell nachzuziehen. Und es war tatsächlich so, Anfang des Jahres, da wurden wir wir hatten schon mit großem Wachstum gerechnet, wurden aber teilweise überrascht von dem dann doch sehr, sehr starken Wachstum Anfang dieses Jahres. Kam natürlich auch in diesem ganzen Börsenhype im Q1 und auch Anfang Q2 rein. Und da mussten wir dann tatsächlich in der Zeit verstärkt nachziehen. Das haben wir jetzt auf ein gutes Niveau nachgezogen, aber im Kundenservice rennen sie bei starkem Wachstum manchmal hinterher, das stimmt.
Ich nehme an, der Kundenservice, der war natürlich auch ein bisschen belastet, weil das eine ihrer Produkte hatte auch, glaube ich, nicht so überzeugt im Corona-Jahr, oder? Die Risikomanagementstrategie der Vermögensverwaltungskunden, mit der gingen die Leute da im Corona-Jahr ziemlich baden. Was lief eigentlich da falsch? Was haben Sie da im Vornherein falsch berechnet bei dieser Strategie?
Genau, also wir haben ja sozusagen zwei große Säulen. Das eine ist das Brokergeschäft, das ist jetzt seit letztem Sommer neu, und das andere ist das Vermögensverwaltungsgeschäft und sozusagen da, wo wir herkommen, mit dem wir auch angefangen haben. Und innerhalb der Vermögensverwaltung gibt es verschiedene Anlagestrategien, die für uns sozusagen eine sehr bekannte oder prominente Anlagestrategie ist, ein quantitatives Anlagemodell, was die Portfolien nach sogenannten Risikobudgets steuert. Also jetzt könnte ich noch weiter ins technische Detail gehen, aber die kurze Abkürzung ist, hinter jedem Portfolio liegt ein Risikobudget und das darf ich für die Steuerung dieses Portfolios verwenden. Und diese Risikomodelle, die funktionieren erwiesenermaßen, ja, also sind ja nicht die Einzigen, die sowas verwenden, sondern auch andere große Häuser, langfristig sehr gut. Die haben aber ein Problem, wenn sie in folgende Situation reinlaufen, wenn sie aus einer Phase mit sehr niedrigen Volatilitäten kommen und geraten fast über Nacht in eine Phase von sehr hohen Risiken, die dann wiederum auch nur ganz kurz andauert und sozusagen danach wieder beseitigt ist. Und genau diese Phase hatten wir während der Corona-Zeiten, was dazu geführt hat, dass wir im Mitte und Ende März Aktienpositionen stark abgebaut haben. Was natürlich in sozusagen
tödlich war im Nachhinein.
Im Nachhinein der schlechteste Zeitpunkt gewesen ist.
Wie viele Kunden haben Sie verloren, die angerufen, wenn Sie dann durchgekommen sind beim Kundenservice, die gesagt haben, das will ich nicht mehr?
Also summa summarum sind wir jetzt aufs Gesamtbusiness gesehen deutlich größer. Das heißt, wir konnten sozusagen auch durch diese Schwächephase und auch in diesem Jahr im letzten Jahr 2021 lief es wieder sehr gut, konnten auf ein neues Allzeithoch wachsen, was Kunden und Kundengelder angeht. Aber in der Phase war es tatsächlich so, dass 20% der Kundengelder wahrscheinlich abgeflossen sind, ja.
Das ist ja eigentlich ein ziemliches Erdbeben, oder? Ich muss nochmal bei den Produkten bleiben. Wir hatten jetzt das vom Corona-Jahr mit dieser Vermögensverwaltungsstrategie. Sie haben ein weiteres Produkt, eine 100% auf Aktien basierte Nachhaltigkeitsstrategie. Wenn man deren Performance jetzt sich anguckt, dann sieht man, die ist ungefähr 10% schlechter als ein schnöder ETF auf den MSCI World Index. Da fragt man sich, warum soll man ihnen das Geld geben? Das kann ich ja auch selber kaufen, den ETF vom MSCI.
Da müsste ich dann aber nochmal, also Sie haben das verglichen gegen den MSCI-Index.
Genau, MSCI World Index.
Genau.
Da haben Sie diese Nachhaltigkeitskomponente natürlich nicht direkt. Oder?
Genau, haben Sie Nachhaltigkeits- und Sie müssen jetzt auch sagen, dieser Vergleich hinkt etwas, weil der MSCI World Index ist ja ein reiner Aktienindex. Stimmt. Und bei der Vermögensverwaltung geht es immer darum, diversifizierte Portfolios zu wählen. Man kann natürlich verschiedene Risikoklassen wählen.
Man kann ja auch 100% Aktien wählen, oder?
Genau, man kann auch 100% Aktien wählen.
Genau.
Aber das typische Portfolio, ich weiß jetzt nicht, welche sich da angeschaut haben, das sind eher so 60, 40, 50, 50 Portfolien. Die haben also einen Bondanteil, einen Anleihenanteil und auch einen Rohstoffanteil. Was auch wichtig ist, um Anleger sozusagen langfristig in den Strategien drin zu halten. Weil die meisten Anleger halten 100% Aktienstrategien halt nicht aus. Sozusagen, das ist das eine. Das heißt, das Portfolio sollte dann also nicht verglichen werden gegen ein reines Aktienportfolio, sondern am besten gegen ein anderes Mischportfolio, gegen 60-40-Portfolio. Was man dazu noch sagen muss, ist, dass im letzten Jahr natürlich oder auch in den letzten 4-5 Jahren der MSCI World nahezu unschlagbar war durch den hohen US-Anteil. Der MSCI World besteht ja zu knapp 2/3 aus US. Und innerhalb dieses
die Tech-Aktien dann,
genau, innerhalb dieses US-Anteils ist wahrscheinlich 20-30% in 5 oder 6 Top-US-Werten, die so gut wie die gesamte Outperformance ausmachen. Also das sind runtergezählt, ist das eine Microsoft, ist das ein Tesla, ist das eine Amazon. Und die sind sozusagen der große Unterschiedstreiber. Dazu kommt ebenfalls noch, also jetzt müsste man sich es nochmal ganz genau im Detail anschauen, ob Währungshedge eingezogen wurde oder nicht. Das hat im letzten Jahr beispielsweise ein Plus oder Minus von 8% ausgemacht. Also wenn Sie sozusagen ungehedged in einer, und der MSCI World und die US-Indizes sind den notierenden Dollar, da haben Sie sozusagen nochmal eine 8%ige Wertsteigerung allein durch das Erstarken des Dollars gegenüber dem Euro erfahren.
Kann man eigentlich bei Ihrer Vermögensverwaltung schon in Kryptos rein oder das auch schon beimischen?
Das kann man. Also wir haben eine Krypto-Offerte. Wir bilden das über Wertpapiere ab. Das heißt, Sie können bei uns in die App und dann sehen Sie dort Bitcoin, Ethereum, dergleichen, können dort investieren. Besichert werden diese Instrumente durch Wertpapiere, also sozusagen durch an Börsen gehandelten ETPs. Das sind börsengehandelte Produkte, die die Kryptowährung abbilden, die auch wiederum physisch hinterlegt werden können mit Kryptowährungen. Und das über die Art machen wir das. Aber können Sie, ja. Können Sie in unserer App machen.
Und machen das viele Leute?
Das machen so knapp 5% der Anleger bei uns. Ja.
Ich meine, BlackRock ist ja ein strategischer Investor bei Ihnen. Ist das kein Governance-Problem, wenn man den größten oder einen der größten ETFs-Anbieter der Welt, die man ja verkauft, diese ETFs, gleichzeitig als strategischen Investor hat?
Mhm. Es gibt da zwei Segmente, die wir haben. Im Broker kann der Kunde komplett selber auswählen, was er macht. Da kann er einen iShares ETF nehmen, da kann er einen Vanguard ETF nehmen, da kann er Invesco, Xtracker, also da ist er ja nicht beeinflusst. Ja, sind sehr frei. In der Vermögensverwaltung machen wir ja die Auswahl für den Kunden.
Genau.
Und dort tatsächlich könnte es ein Interessenskonflikt sein, dass wir jetzt nur BlackRock-ETFs nehmen. Wir haben da keine Vorgabe von BlackRock. Wir haben das auch ganz klar definiert, dass wir gesagt haben, das Investment in die Firma, die sitzen knapp ein Drittel an uns, ändert nicht unsere ETF-Auswahl. Wenn man sich die einzelnen Produkte anschaut, wir haben es in der offenen Architektur, wählen also von allen ETF-Anbietern aus. Wenn man dort durchgeht und schaut sich jede einzelne Position an und sagt dann, warum ist dieser ETF für diesen bestimmten Bereich drin, aber nicht der andere, dann können wir das immer sehr genau nachlegen. Also wir nehmen meistens immer den günstigsten und den liquidesten ETF. In vielen Fällen ist das tatsächlich BlackRock. Also anders gesagt, wenn Sie hingehen und Sie stellen sich in Europa ein diversifiziertes ETF-Portfolio zusammen, dann möchte ich sagen, dass Sie wahrscheinlich zumindest 60% iShares im Portfolio haben, weil die in Europa einfach die größten und günstigsten ETFs anbieten. In Amerika
wer verdient dann was? Wie teilen Sie sich das, wenn Sie im BlackRock ETF kaufen?
In der Vermögensverwaltung kriegen wir kein Geld für die ETFs von BlackRock, weil das genau ein Interessens- oder auch von keinem anderen Anbieter einen Interessenskonflikt ausmachen würde. Wir kriegen überhaupt in der Vermögensverwaltung kein Geld von irgendwelchen Produktanbietern, weil wir dann, wie gesagt, einen Anreiz hätten, die Produkte speziell nach den Gebühren auszuwählen. BlackRock verdient seine Total Expense Ratio. Also wenn da irgendwie, 6-7 Basispunkte draufsteht auf so einem S&P-ETF, dann bekommt es BlackRock und das geht nicht an uns. Wir nehmen rein unsere Gebühr, die 75 Basispunkte, direkt vom Kunden. Daraus bezahlen wir uns.
Haben Sie das Gefühl, Sie haben ein transparentes Angebot? Weil Sie nehmen ja jetzt auch Derivate rein. Wir haben es vorher schon ein bisschen gesagt. Derivate, Zertifikate, sehr komplex, oft so von der Bank gestrickt, dass meistens die Bank gewinnt und nicht der Kunde. Sind Sie da transparent genug?
Ja, ich glaube, da sind wir sehr transparent. Man muss natürlich immer dazu sagen, wer nutzt die Angebote. Die meisten Kunden nutzen Derivate nicht. Also 95% der Kunden nutzen das nicht. So knapp 5% der Kunden handeln Derivate. Jetzt haben sie ja sozusagen Zertifikate da auch noch mit reingeschmissen. Die werden so gut wie nie gekauft. Was die Kunden handeln, wenn sie Derivate kaufen, sind Hebelprodukte. Also Calls, Puts oder auch Hebelprodukte ohne Volatilitätskomponente, sogenannte Turbos oder Knockout-Produkte. Da findet der Handel dann von dieser sozusagen ausgewählten Kundschaft statt. Warum machen die das? Weil die vornehmlich mit Hebel handeln wollen. Die sagen, ich setze jetzt auf Tesla Long oder Short und will nicht eine 1-zu-1-Bewegung, sondern ich will, dass sich das stärker bewegt. Die Produkte sind risikoreicher, aber die sind in Deutschland sehr, sehr transparent, preislich sehr, sehr günstig. Sie haben eigentlich kaum einen Derivatemarkt, der so kompetitiv ist wie der deutsche Markt. Welche Gebühren damit verdient werden, werden genau ausgewiesen. Vor dem Kauf, nach dem Kauf kriegen sie ein Reporting. Also das ist schon ein sehr, sehr transparentes Geschäft.
Aber aus was sehen Sie eigentlich Scalable in Zukunft? Ist es die Disruption des, sage ich mal, viel zu teuren klassischen Private Bankings oder ist es nur die Disruption der Sparkasse?
Also wir sehen uns als digitale Investmentplattform. Also das Motto, was über dem stehen soll, ist, wer an Geldanlage denkt, der soll an Scalable denken.
Und Geldanlage, wem nehmt ihr das weg?
Genau, und Geldanlage hat verschiedene Komponenten. Geldanlage kann zum einen sein, ich will mich gar nicht drum kümmern. Ja, ETFs habe ich mal gehört, aber die auszuwählen, das ist mir alles zu kompliziert. Mach das bitte für mich. Das ist die Vermögensverwaltung. Und in diesem Bereich, da ist tatsächlich der größte Konkurrent eher die Geldanlage, der Geldanlageberater in der Sparkasse und der Volksbank, wo immer noch die meisten Deutschen hocken. Deswegen sind auch die Asset Manager hinter den Sparkassen und Volksbanken, Deka und Union beispielsweise, die größten Asset Manager in Deutschland oder sogar Europa. Und da einfach eine Alternative zu geben und zu sagen, du kannst hier ein ETF-Portfolio gut und günstig und digital über die App bekommen und muss nicht zum Anlageberater in die Hausbank gehen. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich, das Brokergeschäft, was wir haben, wo sie sozusagen selber die Sachen auswählen können, da ist es, dass wir sagen, du kannst dir mit einer App, die unserer Meinung nach ja, besser, einfacher, intuitiver funktioniert und vor allem mit einem Preis, der deutlich günstiger ist als der Preis, den du bei klassischen Brokern oder auch Online-Brokern zahlst, im Mittel meistens 80-90% günstiger, kannst du hier an Aktien, ETFs oder Sparpläne kommen. Und da sozusagen wäre die Konkurrenz ebenfalls wieder die klassischen Hausbanken oder auch andere Online-Broker.
Und wer gewinnt das Rennen in den nächsten 10 Jahren? Werden dann die Robo-Advisors einfach geschluckt von der klassischen Bankenszene oder wird die klassische Bankenszene noch mehr in die Defensive gedrängt?
Also geschluckt glaube ich nicht mehr. Ich glaube, der wahrscheinlichste Pfad, jetzt benutze ich wieder das Wort Exit-Pfad für uns, ist tatsächlich ein eigener Börsengang. Der steht jetzt noch nicht direkt vor der Tür, ist wahrscheinlich, weil man sich auch gut im privaten Bereich finanzieren kann, wahrscheinlich noch 4, 5, vielleicht auch noch länger Jahre in der Zukunft. Aber das ist, glaube ich, die Eigenständigkeit und selber an die Börse gehen, das ist für uns der wahrscheinlichste Pfad. Die Zeiten, wo man ein Fintech gründet, damit möglichst ein Jahr später die Deutsche Bank einkauft, damit sie die App sozusagen dann hat, die sind für die erfolgreichen Fintechs, glaube ich, vorbei. Jetzt habe ich den ersten Teil Ihrer Frage vergessen.
Nee, aber der Punkt ist, wer am Schluss wen frisst, oder? Aber ich meine, das haben Sie eigentlich beantwortet. Sie glauben, Sie werden nicht gefressen, sondern Sie gehen an
den... Ach doch, das ist ein interessanter Punkt auch. Und zwar, die Frage ist sozusagen, ja, wer frisst oder wer gewinnt Banken oder Fintechs? Und da gibt es zum einen diese Narrative, ja klar, die Fintechs lösen die Banken ab. Ich glaube eher, dass es anders passiert. Und zwar dieser Begriff dieses Banken-Unbundlings. Und zwar früher haben sie ja alles aus einer Hand genommen. Also sie hatten ihre klassische Hausbank, typischerweise die Sparkasse oder Volksbank. Jeder zweite Kunde macht das bei diesen beiden Vereinigungen. Man hat angefangen mit dem Girokonto und dann hat man später Geldanlage gemacht und eine Hypothek und einen Kredit, einen Konsumentenkredit. Und sozusagen das ganze finanzielle Leben ging eigentlich über die Hausbank, mal abgekürzt. Und jetzt kommen die Fintechs und die ersetzen in den meisten Fällen nicht oder eigentlich so gut wie immer nicht die Hausbank per se, sondern sie greifen sich einzelne Dienstleistungen raus. Für auch eine einzelne manchmal Demografie von Kunden oder für einen einzelnen Use Case von Kunden. Und dieses Unbundling, Scalable kümmert sich jetzt um die Geldanlage, Vermögensverwaltung und das Brokergeschäft. TransferWise kümmert sich um die Fremdwährungsüberweisung. Adyen um den Zahlungsverkehr. Dieses Unbundling, das ist schon ein enorm großer Trend und der wird auch in der Zukunft weitergehen. Da bin ich von überzeugt. Also was ich damit eigentlich aussagen will, ist, die Bank der Zukunft ist nicht ein Unternehmen, sondern Ihre Bank der Zukunft sind 5 oder 6 verschiedene Apps auf Ihrem Handy.
Und wenn wir bei der Zukunft sind, noch so ein letztes Thema. Sie haben es vorher schon angesprochen. Private is the new public, oder? Das auch im Zusammenhang mit Ihrem Börsengang haben Sie das schon erwähnt. Immer weniger Firmen sind börsengelistet. Neue Firmen kommen immer später an die Börse. Also erst wenn Investoren wie Tencent bei Ihnen oder KKR den größten Wertgewinn schon abgefrühstückt haben. Das dürfte ja dann auch bei Scalable nicht anders sein. Kommt die Generation Aktie eigentlich zu spät an die Börse, weil ein Privatclub von rund, sagen wir mal, 100 Venture Capitalists und Private Equity Fonds den Großteil der Gewinne schon eingesackt hat?
Teilweise. Ja. Sehe ich das ebenfalls so. Also wenn man in die Vergangenheit schaut, die Börsengänge dieser der jetzt großen bekannten Firmen, also Google, Amazon, Microsoft, da wurde eigentlich 99% der Wertsteigerung wurde am Aktienmarkt vollzogen und nur 1% im privaten Venture Capital Markt. Ja. Das hat sich schon stark gedreht. Die Firmen gehen heutzutage nicht mehr mit Bewertungen von ein paar hundert Millionen an die Börse, sondern teilweise 50 oder 100 Milliarden. Nichtsdestotrotz ist bei den enorm erfolgreichen immer noch genug Luft nach oben. Also Facebook ist da zum Beispiel ein Beispiel mit 100 Milliarden an die Börse gegangen und jetzt 700 oder 800 Milliarden wert. Aber sie haben schon, das gehört einfach zur Wahrheit dazu, sie haben einen starken Verschub in den privaten Bereich rein, ja, wo sich tatsächlich wenige Firmen, ein paar Dutzend Firmen, dieses Geschäft aufteilen. Ja.
Ja, die Geldflut der Zentralbanken ertränkt so ein bisschen die Marktwirtschaft. Aber vielleicht ändert sich das ja bald, oder nehmen wir an, die Inflation läuft weiter, die EZB kommt am Ende um eine deutliche Zinserhöhung nicht mehr herum, die Rezession kommt, die Börse bricht ein. Warum sollte Scalable dann noch überleben?
Also
und nicht alle flüchten, so Party's over.
Ja, grundsätzlich sind die großen Makrotrends, die wir sehen, ja, also schwächelndes, die ganzen Themen, die Sie natürlich auch in Ihrem Magazin oder auch im Podcast hoch und runter besprechen, schwächelndes Rentensystem, früher waren es 6 Arbeitnehmer, die für einen Rentner sorgten, heutzutage ist das Verhältnis, glaube ich, 2,5 oder 2:1, Negativzins. Diese ganzen Punkte, die führen schon dazu, dass die private Geldanlage hierzulande immer wichtiger und unumgänglicher wird. Und das sieht man jetzt aktuell, natürlich befeuert auch durch eine starke Börse, aber immer mehr Leute gehen an den Kapitalmarkt. Der ETF-Sparplan, sage ich immer so, der hat eigentlich das Sparbuch, das alte Tagesgeldsparbuch ersetzt. So.
Also Sie meinen, das bleibt?
Das bleibt. Man kann natürlich nicht naiv sein, wenn es einen großen Crash gibt, der auch nicht mal 3 oder 4 Wochen andauert, wie es beim Corona-Crash der Fall war, sondern richtig den Bärenmarkt, der vielleicht auch mal 2 Jahre geht, anderthalb, 2, vielleicht auch 2,5 Jahre, dann wird es auch wieder viele verschrecken. Ich glaube aber, dass summa summarum mehr Anleger an der Börse bleiben werden, insbesondere dieses große Sparplanverhalten. Und wir sehen, das Segment, was bei uns am stärksten wächst, sind tatsächlich die ETF-Sparpläne. Mhm. Das wird bleiben. Das sind auch Kundinnen und Kunden, die durch so eine Krise länger aushalten, resilienter sind, weil ich kontinuierlich einzahle und auch zu niedrigen Kursen einsteige. Das wird
also
schon bleiben.
Also Scalable überlebt die Börsenflaute. Was macht man eigentlich beim Windsurfen, wenn man plötzlich eine Flaute hat?
Ja, da gibt's der technische Begriff ist Pumpen. Also man reißt so stark an der Gabel, dass man sich selber ein bisschen Vortrieb verzeichnet. Wenn es komplette Flaute ist, dann muss man auch mal paddeln. Ja, das gehört auch zum Unternehmertum
dazu. Okay, da sind wir mal gespannt, ob Scalable nochmal paddeln muss in Zukunft. Herr Potzowait, hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
Ja, welchen privaten Traum? Also hat 2 Ebenen. Ja, der wichtigste Traum ist, möchte, dass es meiner Familie, meinen Freunden und der Firma in der Abfolge auch gut geht. Und dafür sozusagen, da kümmere ich mich den ganzen Tag drum. Aber ich weiß, Sie wollen ja was Konkretes haben und da habe ich auch konkrete Träume. Und zwar der konkrete Traum ist, komme aufs Windsurfen wieder zurück. Ich habe schon so ein paar Windsurf-Trips gemacht und zwar bin von Norderney auf andere Inseln gesurft, mal nach Borkum rüber oder auch mal Norderney und andere Inseln umrundet. Und mein Traum ist, ich habe mir das
über den Atlantik.
Nein, nicht ganz. Ich möchte alle ostfriesischen Inseln umrunden. Ja, alle an einem Tag. Das sind so knapp 200 Kilometer Luftlinie mit Kreuzen, wenn der Wind perfekt steht, braucht man wahrscheinlich 230, 240 Kilometer. Das kann man schaffen, da muss aber alles perfekt sein und mal gucken, vielleicht letzten Jahr war das nicht vergönnt, aber vielleicht schaffe ich das dieses Jahr, um alle ostfriesischen Inseln in einem Tag einmal rumzusurfen.
Genau, und dann hoffen wir, dass Sie da nicht paddeln müssen. Herr Potzowait, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Vielen Dank, alles Gute.
Und wer jetzt noch wissen will, warum nicht nur Scalable, sondern die gesamte deutsche Wirtschaft künftig noch mehr von Datenlecks und Hackerattacken bedroht sein wird, sollte sich auf vivo.de oder am Kiosk die Titelgeschichte der neuen Wirtschaftswoche besorgen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Wer noch kein Vivo-Abo hat, kann das unter vivo.de/chef-abo enden. Es lohnt sich. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Thank you.